Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit Esther Villar, die vor genau 50 Jahren ihren Welterfolg geschrieben hat, «Der dressierte Mann». Mit ihr unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Wunderbare Musik zum Anfang, nicht ganz zufällig, aus Argentinien, vom Astor Piazzolla, Adios Nonino. Am Telefon aus München, also Esther Villar, muss man erklären, weshalb am Telefon, weil wir schickten Ihnen eine App, um das digital aufzuarbeiten, aber dann hat man uns mitgeteilt, Sie haben gar kein Handy. Und da fragt man sich, weshalb? Stört Sie das, die laufende Verfügbarkeit, oder haben Sie einfach Angst davor von dieser neuen Technik, Frau Villar?
Die laufende Verfügbarkeit ist es, glaube ich, am meisten, was mich stört. Manchmal hätte ich natürlich gerne eins dabei und ich denke immer, ich sollte mir endlich eins anschaffen, aber da kommt es nicht dazu, vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht, wenn ich 100 bin, mal sehen.
Genau, Sie sind, das darf man sagen, weil das steht ja überall im Internet, das Sie ja offenbar nicht richtig benutzen, Sie sind 85 und immer noch topfit. Weshalb haben Sie so viel Mühe mit dem Computer? Was glauben Sie, Frau Villar?
Weil ich technisch ganz, ganz wenig interessiert bin. Ich fahre auch nicht Auto. Und ja, das Höchste, wie in dem ich aufgestiegen bin, ist mit dem Telefonieren. Ich kann gut ein Telefon benutzen. Und alles andere ist ein bisschen schwach, ja.
Und Ihre Texte schreiben Sie nicht auf dem Computer, weil die ganze Welt benutzt den Computer, um dann laufend zu korrigieren etc. Das machen Sie immer noch nicht.
Na doch, ich schreibe ab auf dem Computer. Ich schreibe die erste Fassung meist mit der Hand, die zweite auch und so weiter. Aber wenn es dann ungefähr fertig erscheint, dann schreibe ich es auf den Computer. Und das kann ich ganz gut. Aber wenn es etwas Seltsames vorkommt, wie zum Beispiel, dass ich jemand etwas nachschicken soll oder so, obwohl das auch sehr leicht ist, das vergesse ich immer wieder. Also es hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern einfach mit der Persönlichkeit. Ich habe auch nie richtig Auto fahren gelernt. Also da kann man nichts machen.
Okay, danke. Das war eine Einführung, um da die ganze technische Situation, in der wir uns da jetzt in diesem Gespräch befinden, darzustellen. Sie sind ja im Lockdown in München hängen geblieben. Darüber wollen wir sprechen, über alles andere natürlich, über Ihren Welterfolg, der dressierte Mann, der vor genau 50 Jahren erschienen ist und jetzt in einem Buch das Ganze beschrieben wird, ihr Leben und die Umstände dieses Welterfolgs im Buch Unerhört von Alex Bauer. Aber meine erste Frage, üblicherweise muss ich jetzt doch noch nachschieben. Frau Villar, wer sind Sie?
Wer ich bin? Eine Tochter von Deutschen, die nach Argentinien ausgewandert sind. Bin dort geboren. Bin dann direkt vor dem Beginn des Weltkriegs zurückgekommen mit meiner Mutter. Die wollte zu Besuch nach Deutschland, zu ihren Eltern. und bin da hängen geblieben und musste warten, bis der Krieg vorbei war. Und dann bin ich wieder zurück nach Argentinien und habe dann dort gelebt, bis ich 22 war. Da war ich, hatte ich Medizin studiert, war Ärztin und bekam ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und das konnte ich ein Jahr lang dann in München sein. Und da bin ich dann auch wieder hängen geblieben. Also mein Leben ist eine Serie von Zufällen.
Also wenn ich Sie frage, wer sind Sie? Sie haben jetzt gesagt, was Sie alles gemacht haben. Aber als was würden Sie sich denn bezeichnen? Als Deutsche, als Argentinierin?
Ach, das weiß ich schon nicht mehr.
Ah, das wissen Sie schon nicht mehr.
Ich habe in so vielen verschiedenen Städten gelebt und in so vielen verschiedenen Ländern, dass ich eigentlich nicht mehr so richtige Heimatgefühle habe zu irgendeinem Ort. Es ist wirklich so.
Aber gehen wir doch ganz zurück. Sie haben offenbar den Krieg in Deutschland erlebt, in Nürnberg.
Ja.
Was für Erinnerungen haben Sie da?
Ich war zu klein, um schlimme Erinnerungen zu haben. Denn wenn man klein ist, nimmt man ja den Krieg irgendwie doch als Abenteuer. Und so jedenfalls hat meine Mutter, mit der ich da gekommen bin, versucht, es mir wie ein Abenteuer näher zu bringen. Und das waren zwar viele Jahre, aber ich war immer zu klein. Ich bin 35 geboren, um wirklich schlimme Erinnerungen zu haben.
Aber dann waren Sie 10.
Zum Glück ist in meiner Familie nicht so was Schlimmes passiert.
Aber 1945, als der Krieg zu Ende war, waren Sie schon 10, da waren Sie schon in der Schule. Da wurde Nürnberg bombardiert.
Ja, das weiß ich schon noch, ja, aber ich habe nie gedacht, dass es mich treffen würde.
Ah, okay. Also das ist nicht etwas, was dramatisch nachhängt.
Nein, 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 eigentlich nicht, nicht wirklich. Wenn ich mir so überlege, ich kann mich da hineinsteigern, natürlich, und dann denke ich, dieses arme kleine Mädchen in diesem großen Krieg, aber sehr viel wird nicht raus.
Okay, und dann gingen Sie nach Argentinien als Deutsche, wurden Sie da gut aufgenommen, haben Sie sich schnell eingelebt, wurden Sie eine Porteña, eben eine Bürgerin oder eine Einwohnerin von Buenos Aires, die sich da völlig wohlgefühlt hat?
Völlig wohlgefühlt habe ich mich nicht, nein. Ich komme aus einer sehr, sehr armen Familie und da ist eben jede Großstadt nicht so gut. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich schon, ich habe Freunde und Freundinnen gehabt und so, wie jedes andere Mädchen. Also es war auch das nicht schlimm, aber es ist nicht etwas, wo ich mich jetzt dann zurücksehen würde und würde denken, ach Gott, einmal noch mal 20 sein und in Buenos Aires leben. Nein, so ist es nicht.
Aber waren Sie in den letzten Jahren wieder in Buenos Aires? Weil Buenos Aires hat sich unglaublich entwickelt und ist eigentlich wie eine europäische oder eine südeuropäische Großstadt heutzutage. War es damals auch schon, oder?
Ja, das war es damals auch schon, ja. Ja, also ich war noch oft in Buenos Aires, aber es ist auch da nicht allzu viel hängen geblieben,
okay,
glaube ich.
Auch nicht. Aber was ist hängen geblieben von Ihrem Beruf? Sie sagen, mit 22 waren Sie Ärztin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da heute dauert das so viele Jahre mehr, bis man sich diesen Doktorgrad erarbeitet hat. Und Sie haben das in so kurzer Zeit hingekriegt. Wie lief das ab, Frau Villa?
Ja, man konnte, wenn man sich sehr beeilt, konnte man Jahre überspringen, schon mal in der Sekundärschule. Und dann, das habe ich gemacht. War schon mit 16, habe ich schon Abitur gemacht. Und dann habe ich gleich angefangen zu studieren. Das ging dann auch relativ schnell. Und mit 22 war ich, haben sie mir gesagt, damals stand in den Zeitungen auch, die jüngste Ärztin Südamerikas.
Unglaublich. Das hieß, irgendwas Spezielles hat sich da schon manifestiert. Aber haben Sie denn längere Zeit als Ärztin gearbeitet?
Nein. In Deutschland hatte ich ein Jahr lang ein Stipendium. Und als das zu Ende ging, da musste ich arbeiten, weil ich hatte ja kein Geld zum Leben sonst. Und da habe ich in einem kleinen bayerischen Krankenhaus habe ich eine Assistenzarztstellung bekommen. Aber inzwischen war ich schon so sehr auf einer anderen Linie eigentlich. Ich habe zum ersten Mal Zeit gehabt, um sehr, sehr viel zu lesen. Vorher habe ich kaum was gelesen, weil einfach alles so schnell ging. Und ich war dann schon ein bisschen auf der Seite der Literatur und dachte schon damals, ich hätte mich geirrt in dem Beruf, den ich ausgesucht hatte für mich. Aber dann war es schon zu spät, ich hatte schon den Titel und habe dann eine Zeit lang noch gearbeitet, aber nicht gut und ich hatte auch schon damals schon sehr schnell wieder etwas vergessen, weil mein Gedächtnis war auch schon immer nicht sehr gut.
Na ja.
Und ist es jetzt erst recht nicht.
Naja, also wenn Sie so schnell da durch die Schule und die Universität gesegelt sind, müssen Sie schon ein relativ gutes Gedächtnis haben. Aber Sie hatten da offenbar auch eine Stelle als Vertreterin für Medizinprodukte, die Sie dann verloren haben. Habe ich das richtig mitgekriegt?
Ja, als ich wieder arbeiten musste, weil kein Geld da war und so, dann habe ich mir diese Sache ausgesucht und bin dann Vertreterin geworden, die den anderen Ärzten erklärt, was für neue Arzneimittel es gibt. Ich musste nichts verkaufen, ich musste nur anpreisen für ein bestimmtes.
Haben Sie das gerne gemacht?
Bei der Firma Pfizer. Und habe da die mit neuen Medikamente angepriesen. Und das ging dann auch ein paar Jahre. Und dann war ich zu sehr im Schreiben drin schon. Und das hat langsam aufgehört.
Also, und ich glaube, wenn ich das jetzt in Wikipedia, anders als im Buch von Bauer, richtig gelesen habe, waren Sie schon in Argentinien verheiratet, und zwar mit einem argentinischen Chirurgen, ist das richtig?
Nein, ich war nicht verheiratet, ich war in den verliebt.
Aha.
Ja, es war so eine Art, ja, heute würde man sagen, Verlobter vielleicht oder so ähnlich. Jedenfalls, es war mein erster normaler Freund war ein Arzt, der später dann Chirurg wurde, ja.
Genau. Und dann haben Sie in Deutschland einen Schriftsteller geheiratet.
Ja.
Der aber relativ erfolglos war.
Ja, im Vergleich zu mir. Eben. Und das war ja ein wahnsinnig schwieriger Vergleich, denn ich war ja sofort von einem Tag zum nächsten eine Bestseller-Autorin, als ich da in so einer Fernsehsendung aufgetreten
bin. Genau, und das ist natürlich eben...
Da kann ein normaler Schriftsteller niemals mithalten.
Ja, aber das ist ja unter dem Aspekt, was Sie geschrieben haben, der dressierte Mann, interessant, dass das im Innenverhältnis zu Problemen geführt hat. Machen wir Musik und reden genau dann jetzt über den dressierten Mann. Und zwar Bob Dylan, nächster Wunsch von Ihnen, Gotta Serve Somebody. Mein heutiger Gast ist Esther Villa, die vor genau 50 Jahren Welterfolg geschrieben hat, der bis heute nachhalt, der dressierte Mann. Frau Villa, zuerst mal noch zu Ihrem Namen. Der war ja nicht Villa, das ist ein Künstlername.
Ja, wie haben Sie das ist den, ein Künstlername.
Und wie und weshalb haben Sie den gewählt?
Weil er mir gefallen hat.
Okay. Aber das ist eben...
Es gab sonst kein einziges Motiv hier.
Ist klar, ist ein gutes Motiv. Aber das klingt dann eben doch südamerikanisch. Und Ihr wirklicher Name, der klang sehr deutsch, oder?
Ja, allerdings.
Also ist auch ein wie? Esther Margareta Katzen?
Ja, so okay. Ähnlich.
So ähnlich. Okay, wollen Sie gar nicht hören. Also, gut. Wir reden jetzt über den dressierten Mann und für die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gelesen haben, können Sie eine kurze Zusammenfassung geben, was da Ihre These war?
Ja, das war keine These, das waren Tatsachen, die ich beschrieben habe.
Aha.
Denn ich habe gesagt, das sei sehr seltsam, dass die Leute, die jetzt, wenn es gibt zwei Geschlechter, das Geschlecht, das bemitleidet wird, sind die Frauen, die zu Hause bleiben dürfen bei den Kindern, nicht allzu viel zu tun haben und so durchs Leben kommen und ihren Ehemann, den Vater der Kinder, wegschicken, um das Geld zu verdienen und ist abends todmüde, wenn er nicht mal mehr seine Kinder sehen kann, meist weil sie schon im Bett sind, nach Hause kommt und das dann am Ende des Monats spätestens abliefert bei der Hauptkonsumentin, denn 80% der Kaufentscheide, die mit dem verdienten Geld getroffen werden, sind weiblich. Und ich dachte, dass man keinen Grund hat, die Frau, der das alles dient und ihre Kinder zu bemitleiden und den Mann, der das alles herbeischaffen muss und sein Leben darauf einstellen muss und bis er schon pensionsreif ist, das ist sehr, sehr spät im Leben und er ist dann schon sehr müde, wird er aus diesem Leben dann wieder entlassen. Und und dann hat er noch ein paar Jahre, wenn er Glück hat, manchmal auch gar nichts mehr von seinem Leben. Und ich dachte, dass es schwer sein würde, das zu verändern. Das wusste ich von Anfang an. Aber ich dachte, man müsste es zumindest wahrnehmen und sich bei dem Geschlecht der Männer, die man ja ständig beschimpft werden, auch heute noch sogar, dass man sich bei denen wenigstens manchmal bedanken könnte für das, was sie tun.
Das war natürlich auch vor 50 Jahren schon, da war die Frauenbewegung, die feministische Bewegung noch am Anfang, war damals schon provokativ und das Ganze haben sie vorgelegt in einer damals sehr beliebten Fernsehsendung, die hieß Wünsch dir was mit Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Ausgestrahlt in drei Ländern gleichzeitig, Deutschland, Österreich, Schweiz und war von Beginn weg eine Sensation. Was ist direkt passiert nach dieser Sendung?
Ja, ich war zuvor, war ich total unbekannt und am Tag nach der Sendung war ich zumindest im deutschen Sprachraum berühmt.
Ja.
Und das war so seltsam, dass man denkt, dass ich manchmal dachte, dass ich darüber den Verstand verlieren würde, denn das war ein wirklich zu eklatanter Unterschied von einem Tag zum nächsten.
Muss man noch sagen, damals gab es ganz wenige Sender und das war so ein Straßenfeger, wie das damals hieß, am Samstagabend. Und das haben beinahe alle mitgekriegt. Die waren da nicht auf 500 Kanälen wie heute verteilt. Und das hat wirklich da eingeschlagen, sowohl eben in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. War die Reaktion in den drei Ländern eigentlich gleich oder unterschiedlich?
Nein, im Grunde war sie gleich, ja. Im Grunde war sie gleich. Nur in Spanien wurde es da später unterschiedlich, weil da kam ich auch in so eine populäre Sendung hinein. Das war kurz vor einem Boxkampf, der da gesendet werden sollte. Und da waren praktisch alle spanischen Männer, glaube ich, am Fernsehapparat und haben gehört, was ich zu sagen hatte. Und da sind die Leute hinterher, sind sie auf die Straße und haben sich gestritten und zum Teil sogar verprügelt. Das war also eine ganz andere Sensation noch.
Aber die Reaktion, eben die war enorm, aber die war vor allem negativ, oder?
Die war vor allem, ja, das weiß man eben nicht so genau. Es könnte sowohl positiv als auch negativ. Viele Männer haben sich darüber gefreut. Und ich denke sogar, einige Frauen haben sich gefreut, dass mal jemand die Wahrheit sagt einfach, denn wir kennen sie ja. Aber wir haben nicht drüber nachgedacht und es fällt uns sehr schwer, sie zuzugeben. Heute ist es natürlich anders, aber damals war das, vor 50 Jahren war das noch so.
Aber es war eine bewusste Provokation, die eigentlich mehr eingeschlagen hat, als Sie sich je hätten vorstellen können. Ist das richtig?
Ja, ich habe mir, also so etwas konnte sich, glaube ich, damals auch niemand vorstellen. Das war so unglaublich, ja.
Und
ja,
wie viele Bücher wurden inzwischen von dem dressierten Mann verkauft? Haben Sie da noch eine Übersicht? Werden die Bücher heute noch gekauft?
Ja, in englischer Sprache und in deutscher Sprache und auch in spanischer werden sie noch ziemlich oft verkauft sogar.
Das heißt, es gibt Tantiemen 50 Jahre später.
Immer noch, ja.
Das war Ihre Lebensversicherung eigentlich.
Ja, das habe ich aber nicht so kalkuliert.
Ja, ist klar, kann man ja nicht kalkulieren.
Ich konnte mir das nicht vorstellen, ja.
Nee, aber das hat Langzeitwirkungen gehabt und war dann natürlich, nachdem eben so 100.000 oder Millionen von Exemplaren verkauft wurden, immer noch Gespräch. Und dann einige Jahre später gab es eine zweite legendäre Fernsehsendung, ein Streitgespräch mit Ali Schwarzer, die damals schon die bekannteste Feministin in Deutschland war. Erzählen Sie mal, wie Sie das erlebt haben.
Ja, eigentlich genauso wie die Leute, die uns beide da am Fernsehschirm gesehen haben. Ich habe sie vorher nicht kurz ein paar Minuten bevor die Sendung anfing, haben wir uns sicher die Hände gegeben und haben uns kennengelernt. Und hinterher haben wir uns nie mehr getroffen. Also es war genau das, was man gesehen hat. Mehr ist nicht passiert.
Was hat man gesehen? Da gingen zwei Frauen aufeinander los mit völlig unterschiedlichen Positionen.
Ja, das hat man gesehen.
Und wie waren dann die Reaktionen bei Ihnen? Ali Schwarzer, muss man sagen, ist 50 Jahre später immer noch die Ikone der Frauenbewegung in Deutschland. Er wurde Chefredakteurin, Verlegerin von Emma, gibt diese Zeitschrift bis heute raus und ist immer noch im Zentrum der Öffentlichkeit, viel am Fernsehen, während Sie da nicht mehr so präsent sind. Das kann man, glaube ich, so schon festhalten, oder?
Ja, ich schreibe ja andere Sachen inzwischen und das hat sich alles sehr verändert bei mir, ja.
Aber dass Frau Schwarzer und Sie sich nie mehr danach getroffen haben, um vielleicht doch auch ein bisschen Rückschau zu halten und das Ganze aus der Distanz zu betrachten, ist doch eigentümlich, finde ich. Hat da nicht jemand versucht, euch beide nochmal zusammenzukriegen?
Ja, doch, die Redaktion von Frau Schwarzer hat mir an ihrem, ich weiß nicht, 60. Geburtstag oder so gefragt, ob ich ihr nicht gratulieren möchte. Und das habe ich dann auch getan.
Okay.
Aber ich fürchte, in einer Weise, die ein bisschen zu ironisch war. Jedenfalls hat sie nicht geantwortet. Aber das ist auch in Ordnung.
Okay, aber Sie haben beobachtet, was sie weiter für eine Rolle gespielt hat in dieser Feministenentwicklung, die ja eigentlich ihren Thesen total entgegensteht.
Ja, aber ich habe ja nicht in Deutschland gelebt die meiste Zeit. Insofern war es auch, und ich habe in jedem Land, in das ich gekommen bin, natürlich die führenden Feministinnen kennengelernt. Und insofern war das nicht so ein einzigartiger Fall, als den man es hier in Deutschland empfindet. Denn diese Frauen sind ja über die ganze Welt verteilt. Nur gab es einen Teil, die amerikanischen Feministinnen, als ich dort war, um über mein Buch zu reden, haben sich offenbar, das hat jedenfalls der Alex Bauer recherchiert, haben sie sich zusammengetan und sich gegenseitig eben miteinander abgemacht, dass sie sich nicht um mich kümmern würden und dass sie an keiner PR-Tour von mir oder sonst etwas, was ich mir da in dem Land dann erlauben würde, dass sie da nicht mitmachen. Und das hat sich auch natürlich auf den Erfolg der Bücher dann ausgewirkt. Denn sobald sie mitmachten, sahen die Leute beide Seiten und wurden interessiert an dem, was da vielleicht in Wirklichkeit los ist. Und das wollte ich ja, dass jeder sich seine eigene Meinung macht und nicht von den feministischen Bewegungen vorschreiben lässt, wie er jetzt zu denken oder zu argumentieren hat. Aber natürlich haben sich die feministischen, die ganzen Feministen haben den Sieg in dieser Sache weggetragen, weil sie ja ganz viele waren gegen eine einzige Frau auf der anderen Seite. Da konnte ich nicht allzu viel ausrichten, aber ich glaube, ich habe etwas ausgerichtet.
Eben, da war vor allem die Betty Friedan damals eigentlich so im Zentrum, die hat sich da ein bisschen weggedrückt. So eine frühe Form von Cancel Culture war das schon. Man wollte ihnen das Podium nicht bieten, um eben diese Thesen nicht in die Öffentlichkeit zu tragen und vielleicht auch ihren Bucherfolg weiter zu fördern. Das war vor allem in Amerika der Fall. In Europa war man da offener. Eigentlich erstaunlich, oder?
Ja. Es ist verständlich, dass sie das versucht haben, ist klar. Das ist ein Markt für jeder andere und da kann man auch etwas dann, da kann man etwas manipulieren, wenn man möchte. Und da haben sie sich eben abgesprochen, dass ich zu gefährlich werde für diese Bewegung und dass man lieber mit mir nicht reden soll.
Wurden Sie eigentlich auch bedroht, auch physisch bedroht?
Ja.
Sie haben sicher auch negative Reaktionen, aber waren die zum Teil auch gefährlich für Sie, Frau Villa?
Ja, natürlich. Man hat nicht versucht, mich umzubringen. Das wäre aber man hat mich ein paar Mal hat man mich physisch angegriffen. Ja.
Ah ja, aber auch körperlich haben Sie das?
Körperlich angegriffen. Ja.
Wo? Also in der Öffentlichkeit oder irgendwie nachts um 11 in einer dunklen Gasse oder wie hat sich das abgespielt?
Nein, einmal in der Staatsbibliothek in München. Da ging ich hin, um zu arbeiten. Und dann habe ich auch mir eine Wohnung in München besorgt und die hat dann der Spiegel beschrieben, also der hat nur über das Haus geschrieben in München, das war eine ziemlich interessante Architektur und hat geschrieben, übrigens wohnt da auch die so und so und dann hatten sie eine Adresse und dann haben sie auch meine Wohnung dort attackiert und dann gerade noch das Haus, aus dem ich vorher ausgezogen war, in einem Vorort von München. Und sie sind schon auf ihre Kosten gekommen.
Aber nur in Deutschland haben Sie das erlebt, weil Sie waren ja auch einige Jahre in der Schweiz, in Genf und in Zürich, haben hier bei uns gelebt. Wie ist man Ihnen hier begegnet? Ähnlich aggressiv?
Ja, es gab oft Drohungen, wenn ich irgendwo eine Lesung hatte. Und dann musste ich sehr oft die Lesung halten unter Polizeischutz. Das gab es. Und einmal ist in der Wohnung, in der ich damals gelebt habe, in Zürich ein Brand ausgebrochen und dann wusste man auch da wieder, wo ich zu erreichen bin und dann kam also wochenlang jede Menge schreckliche Post, aber sonst war eigentlich nichts, also ich bin unverletzt gewesen.
Unverletzt, aber auch hat Sie das verängstigt? Sind Sie, was soll ich sagen, sind Sie in dieser Art und Weise auch zurückhaltend in dem, was Sie sagen, wie Sie sich bewegen? Blicken Sie über die Schulter, ob da doch noch jemand kommen könnte?
Ja, damals war es schon so. Ja, verängstigt bin ich. Ich bin leicht zu verängstigen, muss ich sagen.
Sind Sie?
Und ja, doch. Ich würde nichts unterschlagen, was ich sagen will, aus Angst, dass man mich dann hinterher attackieren würde. Aber ich bin nicht so tapfer, wenn ich da allein auf der Straße bin. Das geht nicht, nein.
Okay, und welches Land, eben Sie bevorzugen jetzt England, Sie waren in Barcelona, Sie waren in Zürich und Sie waren in Genf. Welche Erinnerungen haben Sie denn eben an unsere Stadt? Sie haben das hier ein bisschen zu betulich gefunden, oder?
Ach nein, das ist nicht so schlimm. Ich fand es sogar, Zürich war in gewisser Weise für mich die tollste Stadt der Welt, weil ich eine fanatische Kinogängerin bin und dort kommen die Filme aus den meisten Ländern, die interessanten Filme kommen am frühesten und sind nicht synchronisiert.
Genau, Unterschied zu Deutschland, wo fast alles synchronisiert ist.
Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich bin eigentlich ständig ins Kino gegangen in Zürich. Aber das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Aber hier haben Sie auch dann einen Mann getroffen, einen bekannten Schweizer, Jörg Federspiel. Mit dem waren Sie einige Jahre zusammen. Das war schon interessant, weil er war so ein stämmiger, großer Mann mit unglaublich explosiver Ausstrahlung und Sie eine zarte, kleine Frau. Aber das war offenbar etwas, was für die gegenseitige Anziehungskraft optimal war, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, das ging sehr gut mit uns. Das war eine ganz große Liebe von mir. Ja, das war sehr schön.
Und wie lange?
20 Jahre.
20 Jahre? Jörg Federspiel hat dann ein sehr trauriges Ende genommen. Haben Sie, dass Sie das erlebt haben und vielleicht auch nicht verhindern konnten, hatten Sie da Schuldgefühle?
Das hat man immer, glaube ich, wenn jemand, der so in der Nähe ist, einen Selbstmord begeht. Obwohl er schon, glaube ich, das angekündigt hat, als er nur 20 oder 30 war, dass er niemals 50 Jahre alt werden würde. Das sei ihm viel zu alt. Als alter Mann möchte er nicht leben. Aber er ist ja dann erst viele Jahre später, dann hat er sein Leben selbst beendet. Er war auch sehr krank. Es war schrecklich für mich natürlich. Ich dachte, ich hätte das sehr leicht ändern können. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung. Er hat nicht, als es soweit war, hat er nicht mehr davon gesprochen, ja. Alle waren überrascht.
Und es war ein ganz spezieller Selbstmord, den er da begangen hat. Eigentlich, er ist in den Rhein gestiegen, ist das richtig?
Ja.
Dort ist er einfach weggetaucht, konnte er da, also das ist eine sehr simple, offenbar sehr simple Frage, konnte er da nicht einfach schwimmen oder hat er nicht versucht zu schwimmen, weiß man das?
Er war ein guter Schwimmer, ich weiß es nicht, ich habe mich wenig erkundigt, weil ich mir es nicht einmal vorstellen kann.
Eben, okay, also, da haben Sie doch in Ihrer nächsten Umgebung einiges erlebt. Mit Ihrem Mann, mit Ihrem früheren Mann Klaus Wagner hatten Sie dann, weil Sie gemeinsam ja ein Kind haben Sie da den Kontakt irgendwie aufrechterhalten können?
Nein, viele Jahre nicht. Jetzt haben wir wieder Kontakt, ja.
Ah, jetzt
ja.
Wieder?
Ja.
Und das ist für Sie etwas Versöhnliches auch?
Ja, das ist sehr schön, denn wir haben ja einen Sohn und auch mehrere Enkelkinder dann zusammen und so weiter. Ist schön, wenn man wieder Kontakt hat. Ich finde es gut, ja.
Also, reden wir weiter jetzt. Jetzt sind wir sehr privat gewesen, ich weiß. Aber es ist auch interessant, da auch ein bisschen zu hören, wie sich da dann das Leben der Frau abgespielt hat, die den dressierten Mann geschrieben hat. Wenn Sie Ihr Buch wieder lesen, haben Sie das Gefühl, Sie stehen immer noch zu den Thesen, die Sie dort präsentiert haben?
Ja, ich habe das Gefühl, es hat sich so viel verändert, dass es ein Glück war, dass ich da mitmachen konnte. Und es hat sich ja einiges, nicht alles um Gottes Willen, da sind wir ganz weit entfernt, hat sich verändert. Dadurch, dass, nicht durch den feministischen Kampf, aber dadurch, dass die Männer so sehr am Geld verdienen, dass sie das so sehr mussten, haben sie natürlich auch alle Sachen, die man so im Haushalt hat, haben sie automatisiert. Also die Hausarbeit ist praktisch, wird heutzutage hauptsächlich von den vielen Automaten erledigt, die wir haben, einschließlich dann noch die Tiefkühlkost und so weiter. Also da hat sich so viel verändert, sodass Frauen eigentlich nicht mehr zu Hause sein müssen. Es gibt keinen guten Grund, dass sie ein Leben lang nicht zur Arbeit gehen, aber sich natürlich total voll ausbilden lassen. Das war ja früher oft auch so, dass sie das gar nicht, diese ganze Möglichkeit, die sie haben, Männer auf Augenhöhe zu sehen, dass sie die erst jetzt anfangen auszunützen und dass das Leben der Männer sich dadurch auch noch nicht jetzt, aber ein bisschen, ist vielleicht nur noch ein paar Jahre, so verändern kann, dass die Männer auch Zeit haben zum Leben, dass sie Zeit haben, ihre Kinder kennenzulernen, weil sie manchmal sogar die Kinder hüten dürfen.
Oh.
Und weil, bitte?
Ja, ist gut, ne?
Ja, eben. Und dadurch wird der dressierte Mann nach und nach verschwinden. Und es wird ein ganz anderes Leben sein, wenn Männer und Frauen weniger Stunden als jetzt, denn das wäre die Grundbedingung, die Arbeitszeiten müssten sich auf etwa 5 Stunden am Tag oder 6 Stunden verringern. Wenn Männer und Frauen ihre Kinder erziehen, wenn Männer und Frauen ihr eigenes Geld verdienen, dann wird die Welt sich ändern. Es geht gar nicht anders.
Gut, das war die These in einem Ihrer Folgebücher. Alle Ihre Folgebücher konnten natürlich den unglaublichen, einmaligen Erfolg vom dressierten Mann nicht erreichen, wurden aber doch noch fleißig gelesen. Reden wir doch darüber nochmal eben die heutige Situation im Vergleich zu damals. Noch wollen wir etwas vertieft machen. Wir zwischendurch noch ein bisschen Musik, ausgewählt von Ihnen, die Goldberg Variations, Johann Sebastian Bach. Gold ist das. Und bei mir ist Esther Villa. Frau Villa, was sich verändert hat, die Frauenbewegung ist natürlich viel stärker geworden. Und seit einigen Jahren haben wir MeToo. Da gibt es neue Stichworte, nämlich alte weiße Männer, weg mit ihnen, toxische Männlichkeit. Identitätspolitik ist eigentlich das Gegenteil eingetreten. Die Männer sind eher in der Defensive und die Frauen sind in der Offensive.
Ja, das stimmt, ja. In diesem einen Punkt, ja.
Ja, aber das ist der zentrale Punkt, weil Sie haben ja gesagt, eben die Frauen müssten da von ihrem hohen Ross runtersteigen und auch beitragen und nicht nur genießen, nicht nur Profiteure zu sein. Aber das Gefühl, das ja heute vorherrscht, ist, die Frauen sind immer noch zurückgebunden und haben weniger Rechte.
Ja, das Gefühl, das ist auch eine Schuld der Presse. Also es gehen... Die meisten Interviews, wenn Sie die Interviews von Frauen lesen, werden sich so ein bisschen, ja, als Opfer. Man denkt, die Frauen sind immer noch unterdrückt, sie hätten keine Chancen in der Männerwelt und so weiter. Das ist es schon nach wie vor. Und das gehört zu der Fiktion, die Frauen irgendwann einmal vor Jahrhunderten angefangen haben zu etablieren und die sich dann immer fortgesetzt hat und jetzt in der Wende ist. Und jetzt wird man es bald nicht mehr sagen können. Das ist meine große Hoffnung.
Ja, aber das ist das Gegenteil, was man feststellen kann, vor allem seit MeToo, seit Harvey Weinstein, ist, wenn eine Frau eine Anklage macht gegen einen Mann, vielleicht keine Beweise hat, dann muss man ihr glauben und man darf das nicht in Frage stellen und die Männer entschuldigen sich da bereits schon auf Vorrat und zwar, ob etwas überprüfbar Schlimmes passiert ist oder nicht. Der Mann ist da immer schon automatisch in der Defensive, ist das so?
Ja, das ist unmöglich, also da kann ich die Frauen in keiner Weise in Schutz nehmen, denn so kann man sich der Justiz gegenüber einfach nicht verhalten. Man muss alles feststellen und wenn es nicht festzustellen geht, dann ist es ja weder Schuld der Männer noch der Frauen, sondern es ist einfach so, weil bestimmte Sachen in der Sexualität ja nicht nachprüfbar sind. Aber man kann Frauen nicht von vornherein Recht geben, nur weil sie Frauen sind. Das ist nicht möglich.
Im Harvey Weinstein-Fall ist ja vieles dokumentiert. Ja. Ganz schlimme Übergriffe und das hat dann eben zu dieser Bewegung geführt. Wie haben Sie darauf reagiert, Frau Villa?
Ja, wenn Frauen jemand einfach nur, weil er Macht hat, folgen und sagen, ja, ich möchte jetzt diese Filmrolle unbedingt haben, also gehe ich mit dem ein bisschen ins Bett, dann geht das leichter. Dann ist das für mich eine sehr üble Tat. Ich meine, Frauen müssen lernen, ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten zu erkennen, sonst geht das ja nicht weiter.
Und was ist die Aufgabe des Mannes? Wie muss er sich, wenn er diese Machtposition hat, gegenüber der Frau verhalten, um Grenzen nicht zu überschreiten?
Das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Ich will es sowieso niemandem sagen, wie er sich verhalten muss. Ich möchte, dass alle Leute, da wir alle lesen können und schreiben, sich informieren, dass sie nicht nur eine Meinung lesen und die dann verteidigen, ohne über die andere überhaupt nur nachzudenken. Das war in meinem Fall oft der Fall. Aber so geht es nicht. Man muss wählen aus verschiedenen Meinungen und aus der eigenen auch und dann sich entscheiden, was man von etwas sagt oder was man von etwas hält.
Was sagen Sie zu dem Begriff, eben der heute im Schwange ist, toxische Männlichkeit?
Ja, ich weiß nicht, ich habe den noch gar nicht gelesen.
Nicht gelesen? Ja.
Was ist denn das, ein toxischer Mann?
Ja, Männer sind toxisch, generell. Einfach, wenn man männlich ist, ist man toxisch.
Aha. Ja. Ja. Ich habe das noch nicht so empfunden.
Nee.
Tut mir leid, das ist an mir vorbeigegangen.
Okay, aber den Begriff alte weiße Männer haben Sie mitgekriegt?
Ja, den habe ich mitgekriegt.
Und was sagen Sie dazu?
Ja, ach Gott, was soll ich dazu sagen? Da habe ich nichts zu sagen dazu.
Doch, weil alte weiße Männer beherrschen eigentlich die Welt. Sie haben Privilegien, dürfen sich zu gewissen Themen gar nicht mehr äußern. Und das führt dann eben zu einer Cancel Culture, wo gewisse Leute aus gewissen Gruppen zurückgebunden werden, um da eine neue Form von Gerechtigkeit in die Welt zu bringen.
Ja, das ist lächerlich, finde ich. Das muss man sich gar nicht damit befassen. Alle Leute sollen die gleichen Rechte haben, vor allen Dingen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und da kann man nicht jetzt die alten weißen Männer da festfinden, weil man sonst niemand gefunden hat. Diese Sachen müssen sowohl die Frauen als auch die Männer erst einmal lernen, ein bisschen zu beherrschen und sich zu informieren und sich dann auch deutlich äußern. Ich kenne so privat so viele Frauen, die sich gegen diese MeToo-Affäre und so weiter kritisch ausdrücken. Aber man kann es ihnen nicht befehlen, das auch öffentlich zu sagen. Aber man muss alles ein bisschen hinterfragen. Das ist schon notwendig.
In Ihrem Folgewerk nach Der dressierte Mann, das Ende der Dressur 1977, haben Sie über die Meinungsführerschaft der Lesben innerhalb der Frauenbewegung geschrieben und haben ihnen vorgeworfen, dass sie auch heterosexuelle Frauen verführen. Würden Sie das auch heute noch als gültige Kritik gelten lassen?
Ja, ich habe das eigentlich nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, dass sie mit den Männern konkurrieren um die Frauen, die sie begehrenswert finden. Das finde ich, das ist der Fall. Und da muss man, ich denke, dass eine lesbische Frau die Angelegenheit des ganzen weiblichen Geschlechts nicht so gut verteidigen können, weil sie eine ganz andere Ansicht haben über Männer als die sogenannten Normalen. Sie sehen einfach, sie mystifizieren nicht Männer. Sie sehen sie als Konkurrenten. Sie haben nicht die gleiche Übersicht wie eine Frau, die nicht lesbisch ist. Sie sieht sie mehr wie die Allgemeinheit der Frauen. Es sind ja nur 1,4% Frauen lesbisch in Deutschland zum Beispiel.
Nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Also heute,
ja, das kam mir auch sehr niedrig vor. Haben Sie andere Zahlen?
Ja, es heißt zum Beispiel jetzt in der Generation Z, also die um die Jahrtausendwende geboren sind in Amerika, ist jede sechste Person männlich oder weiblich, hat nicht eine klare Sexualität, heterosexuell oder homosexuell, sondern ein Sechstel ist irgendwo da in einem Zwischenbereich drin. Also ein Sechstel, das ist schon sehr viel.
Das ist sehr viel, ja. Ja. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Also das sind die Selbstdeklarierten in der Umfrage, die ich gelesen habe.
Ja, aber das ist frühere Umfragen, sind wahrscheinlich nicht gültig, weil die Leute sich nicht getraut haben, sich zu äußern.
Das könnte sein, natürlich, ja.
Aber wenn Sie sagen normal, das heißt, das andere ist abnormal.
Nein, das heißt es nicht. Nein. Es ist nur, ja, das ist schwer, es ist anders. Und ich denke eben, wenn ich eine andere Sexualität habe und auf die Frauen sexuell auch aus bin, dass ich eine schöne Frau in mein Bett gewinne als Frau, dann habe ich eine andere Ansicht von der Welt als die anderen, die einfach einen Mann in ihrem Bett haben möchten. Und das ist die Mehrheit, immer
ja,
noch
klar,
die große
eben,
Mehrheit.
Eben, ja. Aber wenn man das in normal und nicht normal...
Ja, das ist ein unglücklicher Ausdruck,
okay.
Ja.
Okay, also ja. Dann streichen wir erst den Protokoll.
Ich habe jetzt hier am Telefon, aber das konnten Sie nicht sehen, die Anführungszeichen dazu in die Luft gemalt.
Doch, das habe ich ganz gut gesehen. Also machen wir kurz Musik und dann reden wir über das, was Sie nach dem dressierten Mann geschrieben haben. Und zwar hören wir jetzt Pianosonate Nummer 8 in C Minor, Pathetik Adagio vom Ludwig van Beethoven. Bei mir ist das der Villar, der den dressierten Mann geschrieben hat, vor genau 50 Jahren. Frau Villar, ist das eigentlich eine Belastung, wenn das erste Buch, das man schreibt, ein solch unglaublicher, unfassbarer Welterfolg wird, den man dann immer wieder nachhecheln muss?
Ja, das ist schon eine Belastung, weil die Leute so getan haben, als wäre das alles, was ich später geschrieben habe, ein Misserfolg. Auch wenn es 50.000 Auflage hatte oder in 5 Ländern übersetzt wurde und so weiter. Es war alles, es konnte niemals das erreichen, was ich mit dem dressierten Mann erreicht habe, weil es ein anderes Thema war. Aber es wurde mir so oft vorgeworfen, dass ich jetzt keinen Erfolg mehr hatte. Es ist lächerlich. Ich hatte sehr viele Erfolge, auch in ganz neuen, anderen Metiers, wie zum Beispiel im Schreiben von Theaterstücken und so. Aber es wurde immer am dressierten Mann verglichen. Und da geht natürlich dann alles unter.
Ja, aber ist das wirklich etwas, was Sie dann auch getroffen hat? Weil Sie selber wissen, ich kann mich nicht mehr übertreffen, oder? Das ist jetzt einfach so ein einmaliger, was soll ich sagen, Erfolg, der alles übertroffen hat, weil alles gestimmt hat mit der Fernsehsendung, mit der Ali Schwarzer und so weiter. Da hat einfach alles gepasst. Und mit dem Zeitgeist.
Ja. Es war, einerseits war es schon ein bisschen, man wollte mir immer mit mir selbst Konkurrenz machen, und das konnte ich natürlich, diese Bitte konnte ich nie erfüllen. Aber es war auch schön, wenn, dass jetzt eine andere Zeit gekommen ist, dass die Leute jetzt, wenn ich etwas veröffentliche, auch ein bisschen auf meinen Stil schauen und manchmal das Gefühl haben, dass es eigentlich ein guter Stil ist, in dem ich schreibe, oder dass es interessante Geschichten sind und dass ich nicht nur den dressierten Mann schreiben konnte. Das ist dann auch wieder schön, auch wenn der Erfolg nicht so groß ist, auch wenn wenig Geld kommt vielleicht. Aber es ist ein ruhigeres Gefühl als das von früher. Und ich bin ja jetzt auch schon 85 Jahre, da kann man ja schon mal ein bisschen mehr Ruhe gebrauchen vielleicht.
Ja, sehr unglaublich. Sie wirken noch frisch wie das junge Mädchen aus Buenos Aires. Sie haben eben viele Theaterstücke geschrieben, unter anderem der Jantrittsrede der amerikanischen Päpstin, da auch in Zürich groß aufgeführt. Mit, ich glaube, Maria Becker war da.
Ja, Maria Becker. Ich meine, die hat Ikone. Gesagt, das sei ihre beste Rolle gewesen,
genau.
Ihre liebste Rolle.
Ja. Aber das war auch eigentlich im Bereich eben Frau als Päpstin, eine gewisse Provokation war da nicht zu übersehen, oder?
Ja. Aber in diesen Stücken geht es vor allen Dingen um ein anderes Thema von mir, das ist die Lust an der Unfreiheit, über die ich auch schon im dressierten Mann etwas geschrieben hatte, aber das hat kein Mensch beachtet damals.
Ah ja, und was?
Aber das ist eigentlich zu meinem Thema geworden.
Was ist immer die Lust? Was kommt. Ist die Lust an der Unfreiheit? Können Sie das kurz erwähnen?
Wir sprechen immer nur von der Freiheit. Wir schwärmen von der Freiheit. Wir denken, ja, das ist das Größte. Und wir lernen zu töten. Wir lernen zu sterben für die Freiheit. Aber mit der Freiheit leben, das kann eigentlich niemand. Also jeder Mann oder jede Frau, die aus einer Beziehung herauskommt, die geht dann wieder in die nächste, obwohl sie genau weiß, wie schwierig das ist. Auch wenn man aus einer Partei austritt, dann ist es nicht, um frei zu bleiben in Zukunft und sich selbst zu überlegen, was jetzt richtig ist. Nein, man sucht wieder, man wird Anhänger einer anderen Partei oder einer anderen fixen Idee, für die man kämpfen kann. Mit der Freiheit leben, für die Verantwortung tragen für alles, was mit uns selbst passiert, das ist das Schwerste auf der Welt. Das schafft eigentlich so gut wie niemand. Oder vielleicht sogar tatsächlich.
Okay.
Es gibt keinen ganz freien Menschen, kann man sagen.
Und was macht das mit Ihnen selbst, wenn Sie sich unter diesem Aspekt betrachten oder Ihr Leben unter diesem Aspekt beurteilen?
Ja, ich bin ja auch nicht frei. Ich meine, ich habe einen Sohn bekommen, ich habe eine große Familie jetzt. Das ist etwas ganz anderes als ein freier Mensch. Und man muss einfach die Grenzen setzen. Die Unfreiheit, die man wählt, das ist die wichtigste Bedingung, die muss frei gewählt sein.
Aha.
Aber dann wird es doch zu Unfreiheit, sobald man dann die Familie hat. Das kann man nicht mehr rückgängig machen, nie mehr.
Okay.
Und ja, das ist eben so, wir wollen das nicht.
Ihr Sohn lebt wo in London?
Jetzt wohne ich in London, bin aber nur jetzt im Augenblick in München, ja.
Aber Ihr Sohn, wo lebt er mit seinen Kindern?
Er lebt in London, gleich um die Ecke von mir,
okay.
Ja.
Okay, aber Sie sind jetzt im Exil eigentlich, so im Corona-Exil, hängen geblieben, ja, in Deutschland.
Ja, ich bin für eine Arbeit bin ich nach Deutschland gekommen und auch um einen Besuch zu machen. Und dann bin ich überrascht worden von dieser ganzen Corona-Entwicklung und wollte hier abwarten, bis es vorbei ist, weil ich dachte, wenn ich mal ins Spital muss, dann ist es besser in Deutschland, vielleicht weil mehr Atmungsgeräte da sind und so weiter. Aber das hat sich dann, ich bin zum Glück verschont geblieben davon, aber ich bin immer noch hier und bin jetzt geimpft worden. Und ich nehme an, in ein paar Wochen kann ich dann ein bisschen sorglos nach London zurückgehen.
Und wie ist das Gefühl, wenn man geimpft ist bei Ihnen? Also bei mir war es wie ein Adrenalinschub, wie so ein Schuss für weiteres Leben, für eben eine gewisse Freiheit.
Ja, das ist herrlich. Das ist fantastisch. Ja, das ist erst ein paar Tage her, dass ich das habe.
Und haben Sie auch ein ähnliches Gefühl gehabt?
Ja, ein wirklich wunderbares Gefühl. Oh, wunderbar. Es waren zwei Impfungen. Ja. Nach der zweiten habe ich mich total neu gefühlt, ja.
Wir haben unser erstes Gespräch vor 35 Jahren geführt, da am Radio bei mir. Und jetzt nach 35 Jahren, und Sie klingen genauso wie damals. Ich bin absolut beeindruckt.
Ja, Sie aber auch. Sie klingen auch genauso wie damals. Ja.
Es war sehr beglückend, mit Ihnen reden zu können. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und weiterhin eben eine optimistische Weltsicht. Auch wenn diese Krise da uns auch ein bisschen alle betroffen gemacht hat und uns zurückgeworfen hat. Aber Sie haben ja schon so viel erlebt, da werden Sie eben das auch noch richtig überstehen können, oder?
Ich hoffe es, ja.
Okay, das also unsere Sendung mit der Esther Villa. Nochmal zu sagen, das Buch von Alex Bauer, das er über sie geschrieben hat, das jetzt gerade rausgekommen ist, heisst Unerhört, und es liest sich eigentlich sehr spannend, die Details von diesen ganzen Entwicklungen, die wir da zum Teil besprochen haben. Das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski mit dem letzten Wunsch von der Frau Villa, nämlich mit einem Stück von Chopin.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.